Hallo und herzlich willkommen hier zum VR-Podcast Extended Reality. Heute sind wir in Folge Nummer 17 und wir haben heute ein ganz besonderes Thema und zwar mit dem reißerischen Titel Kinder in VR. Faszination, Risiken und Verantwortung. Ich finde persönlich, dass das ein ziemlich spannendes Thema ist, weil es dazu tatsächlich gar nicht so viele Infos im Internet zu finden gibt und weil ich weiß, dass viele der Zuschauer und Zuhörer auch in dem ähnlichen Alter sind wie wir selber, nämlich in dem potenziellen Elternalter, kann ich mir vorstellen, dass das für einige ein relevantes Thema ist und eben auf Interesse auch stoßen wird. Ich find's auch interessant und das passt auch ganz gut zu dem Video heute. Das hat sich so zufällig so gegeben eben, dass aktuell in Deutschland ja auch eine super starke politische Debatte im Gange ist mit der Frage, ab welchem Alter sollen Kinder überhaupt Zugang zu Social Media bekommen? Und in Amerika ist gerade aktuell sogar ein Prozess am Laufen von einer jungen Frau angeführt gegen Meta, bei dem es genau um die Frage geht, ob Meta seiner Verantwortung als Anbieter von Social Media gegenüber minderjährigen Nutzern gerecht wird. Ja, wir sprechen hier natürlich nicht über Social Media allgemein, sondern über VR. Und auch VR bietet natürlich Begegnungsräume für Social Media, für Social Begegnung. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass sich VR eben auch der gleichen kritischen Frage stellen muss wie Instagram und alle anderen Social Media Plattformen. Aber das wird wahrscheinlich eher ein Randthema sein. Wir wollen hier über VR sprechen und ja, was das mit Kindern macht, mit Jugendlichen und die ganzen interessanten Themen, die damit zu tun haben. So, wir wollen hier keine belehrende Folge machen, es soll aber eine lehrreiche Folge sein. Und jetzt werde ich erstmal alle Leute vorstellen, die hier dabei sind. Ich fange mal mit unserem Gast an. Wir haben heute nämlich einen Spezialgast dabei und zwar ist das der Mike. Der hat einen eigenen YouTube-Kanal namens Ikuma XR. Der ist selbst beruflich tätig in der Jugendhilfe und ausgebildeter Medienpädagoge. Hallo Mike.
Hi Stefan, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir reden gleich noch intensiver über das Thema. Du kennst dich damit aus und werden dich gleich löchern. Erstmal vielen Dank, dass du dabei bist und auch alle anderen natürlich in der Runde begrüße ich auch und wollen euch auch begrüßen. Da ist einmal der Hanni.
Hallo.
Und der Nanni.
Ja, hallo.
Und der Jan.
Hi, grüße euch da draußen.
Ja, mein Name ist Stefan und ihr seid jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das hier seht, seid ihr auf meinem YouTube-Kanal, der VR-Komplize unterwegs. Die Folge könnt ihr entweder auf meinem Kanal sehen oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Ja, da wäre es natürlich super, wenn ihr uns auch eine entsprechende Bewertung da lasst auf den Plattformen und freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, und damit ich es nicht vergesse, ich habe meinen Kindern versprochen, dass ich sie auf jeden Fall grüße. Ich habe 3 Söhne und die sind leider auch sehr VR interessiert und deswegen ist dieses Thema für mich persönlich auf jeden Fall auch ein hochrelevantes Thema. Ja, und dann geht's inhaltlich auch direkt los. Da würde ich gerne an den Mike übergeben. Mike, du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen zusammen und interessierst dich privat auch für VR. Wie kam es dazu, dass du VR in deinem beruflichen Kontext integriert hast?
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht die Leute, die jetzt auf mich oder hier auf uns stoßen, kennen mich vielleicht eher durch meinen YouTube-Kanal und sind sich vielleicht gar nicht bewusst, dass ich Medienpädagoge bin. Also ich habe damit erst vor einem Jahr angefangen, das zumindest soweit beruflich auch als meine Identität sozusagen wahrzunehmen. Ich habe natürlich schon immer meine Leidenschaft für Medien und Gaming in meine Arbeit mit eingeflossen als Erzieher in der Jugendhilfe. Bin ich jetzt auch schon seit über 10 Jahren tätig. Und VR war natürlich jetzt persönlich eher meine Leidenschaft. Mein Kanal gibt's ja auch schon seit 5 Jahren. Ikuma Games oder später dann jetzt Ikuma XR. Und irgendwann hat sich das einfach ergeben, dass ich die Sachen natürlich mit zur Arbeit genommen habe und es den Kindern gezeigt habe und mir auch die Gedanken gemacht habe, ab welchem Alter sollte ich das überhaupt den Kindern zumuten und kann ich Angebote gestalten, welche kann man die wirklich zur Förderung auch nutzen oder ist es eher so eine Spielerei und dann hat sich das irgendwie ergeben und aus verschiedenen anderen Gründen, die aus meiner Arbeit kommen, habe ich mich eben auch dann als Medienpädagoge weiterbilden lassen, weil das dann doch sehr intensiv geworden ist als Thema. Das spielt jetzt VR gar keine so große Rolle, aber so die Gefahren, die so drumherum stattfinden und auch diese Machtlosigkeit und diese Hilflosigkeit, die viele Erwachsene zu haben scheinen, wenn es um das Thema Medien geht und Kindeserziehung, hat mich einfach dazu gebracht, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Und du hast mich ja auch unter anderem eingeladen, weil ich schon mal ein Video dazu gemacht habe zu dem Thema. Ist schon eine Weile her. Da hat Meta gerade die Altersempfehlung auf 10 Jahren runtergesetzt und das habe ich so ein bisschen kritisiert und mich da auch im Zuge so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ist das überhaupt ein gutes Alter und was wäre eigentlich ein gutes Alter? Gibt es überhaupt irgendwie relevante Erkenntnisse, Studien oder so, die man da ja ranziehen kann? Und ja, dann war mein Video da ein bisschen kritischer, aber letzten Endes ja soll es ja auch ein bisschen darum gehen, deswegen will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen.
Ja, wir haben, ich kenne ein Video, ich habe das damals gesehen und du warst einer der, also für mich warst du der Einzige auf YouTube, der sich da öffentlich zu geäußert hat oder kritisch dazu geäußert hat, dass Meta da diesen Move gemacht hat. Wie war so deine spontane Reaktion darauf? Was hast du gedacht?
Ja, das kam so ein bisschen gemischt. Also ich habe immer mehr gesehen, dass so ein paar Hersteller, ich hatte das, glaube ich, erwähnt, ich weiß nicht, vielleicht... Ich kann das Bild, glaube ich, jetzt nicht einblenden. Ich habe das nicht mehr. Aber in meinem Titelbild von dem, in dem Thumbnail von dem YouTube-Video gab es ein Bild von Apara. Das ist so eine wirklich eine Marke, die eigentlich vielleicht keiner mehr kennt. Die hatte mal einen Kickstarter, so eine Mini-OLED-VR-Headset, die dann irgendwie nie wirklich auf den Markt gekommen sind, keine Ahnung. Und die haben beworben mit so einem Bild von einem 7-jährigen Jungen oder wie auch immer, sehr, sehr klein mit dem Headset auf. Und das hat mich irgendwie geärgert. Und dann kam zeitgleich Meta an, die das Alter runtergesetzt haben. Dann kam Horizon Worlds, die das Ganze so ein bisschen aufgebauscht haben. Dann parallel dazu gab es erst dann wenige Wochen vorher dieser Skandal rund um Roblox, dass da so viel Cybergrooming stattfindet. Und dann dachte ich, wurde irgendwie alles insgesamt zu viel, auch in gerade in dem Bereich, wo ich mich gerade damit kritisch auseinandergesetzt habe, kommt dann so eine Schlagzeile, wo ich dachte, nee, irgendwie muss ich mich da jetzt positionieren, eben auch, weil viele der Leute, die meinen auch Kanal auch zuschauen oder generell im VR-Bereich sind meistens Männer und meistens sind sie mindestens Ü30, einfach durchschnittlich. Und wie du schon gesagt hast, haben die potenziell Kinder. Und auch bei vielen Streamern hatte ich das gesehen, dass dann immer die Kinder VR-Headsets aufgesetzt bekommen, was ja per se nichts Schlimmes sein muss. Da sprechen wir nachher vielleicht drum, ab welchem Alter das irgendwie okay ist. Aber es ist immer so kommentarlos, wird es stehen gelassen. Und das hat mich irgendwie genervt. Deswegen dachte ich, habe ich versucht, ein bisschen professionellen Kontext damit reinzubringen, was ich sowieso immer schon vorhatte, so ein paar Videos zu machen, die auch so ein bisschen in die Materie reingehen, nicht nur so hier, dies und jenes Spiel ist cool und dieses Gerät ist cool, sondern auch ein bisschen Kommentare zu hinterlassen, gesellschaftlich, sage ich jetzt mal, bisschen salopp. Und ja, dann kam es dazu. Zum Video.
Wir hatten vor einigen Monaten ein Treffen beim Jan zu Hause mal und da hatten wir, ja, das war wie so ein Tag der offenen Tür und da kamen lauter Kinder reingeströmt. Also irgendwie waren wir nachher wie so eine, also wir haben eigentlich für VR-Zocken getroffen, aber alle Nachbarn wussten irgendwie auch Bescheid und dass alle mal gucken kommen können, wenn sie Lust haben. Aber nachher, es hat sich dann nachher so herausgestellt, dass nachher die ganzen Kinder ankamen und super interessiert waren und unbedingt dieses Headset aufsetzen wollten und die da, ja, wir waren mit uns am Hadern, was können wir jetzt hier zulassen, was ist okay, was nicht, und aber mal reinschauen kann ja jetzt auch nicht so schlimm sein vielleicht, und aber die waren da halt super schnell drin und das hat eine super hohe Anziehungskraft einfach auch gehabt auf die Kinder. Das war ein krasser Effekt, den das ausgestrahlt hat. Könnt ihr euch sicherlich auch noch dran erinnern, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das, was mir so mit am meisten im Gedächtnis geblieben ist, wo einer da Minigolf gespielt hat und dann den anderen links daneben fragte, der keine VR-Brille auf hatte, ob er den Ball sehen würde. Wo ich dann gedacht habe, wow, okay, das ist immersiv jetzt.
Total immersiv und da kommt man auch, ja, da kommen wir, sind wir thematisch direkt drin, ne? Also da fehlt es den Kindern auch irgendwie an, teilweise also schon noch an Unterscheidungsfähigkeit. Was ist jetzt echt, was ist real oder was mixt sich hier irgendwie miteinander? Mike, was würdest du sagen, was unterscheidet sich gerade jetzt wenn man jetzt mit Flatgaming vergleichen würde, also die Kinder in dem Alter, die jetzt bei uns da zum Beispiel auf diesem Event da Einzug gehalten haben, die werden wahrscheinlich alle ein Tablet zu Hause haben, Fernseher sowieso, und da werden die natürlich Zugang haben, die meisten jedenfalls. Was ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium zu VR? Da hast du ja eigentlich auch Bildschirme vor den Augen. Was würdest du dazu sagen?
Also das ist halt super vielseitig. Also du hast schon angesprochen, dass einerseits die Immersion, dieses Spielgefühl als allgemeines Gefühl, das kennen wir ja alle. Also ich erinnere mich noch ganz stark daran, wie ich meine ersten Eindrücke in VR hatte, noch mit Lone Echo, wo ich dann nach dem Spiel, nach einer 3-4-Stunden-Session gedacht habe, wenn ich mich jetzt von meinem Tisch hochbewege, dass ich dann einfach fliegen würde. Das legt sich natürlich super schnell. Zumindest war das bei mir so und auch bei meiner Arbeit, wenn ich mein Headset öfter mal mitgebracht habe, ist mir das auch aufgefallen. Die adaptieren extrem schnell. Ich glaube sogar schneller als Erwachsene und passen sich einfach extrem an. Aber ich sehe da auch so ein bisschen da die Gefahr, dass Kinder eben sich auch super schnell anpassen und sich daran dann eben auch gewöhnen können. Und das ist eben auch diese Kernfrage, die man sich stellen kann, ab wann ist es denn ein Problem? Weil Kinder sind sehr schnell im Adaptieren, was ja eigentlich was Gutes ist. Aber wie viel muss es sein, dass sie dann nicht mehr Realität und das nicht echte Spiel unterscheiden? Da bin ich aber sowieso als Medienpädagoge, bin ich immer zwischen den Stühlen, zwischen halt Pädagoge, der immer gucken muss, wie gefährlich ist das Ganze. Aber ich bin halt auch Gamer, der auch sehr früh mit Videospielen angefangen hat und mich auch immer davor gewehrt hat, so eine Rolle einzunehmen mit, ja, Spiele sind böse, Spiele sind gefährlich und so weiter. Das will ich auch gar nicht machen. Ich glaube, die meisten Kinder können eigentlich sehr gut unterscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Die Dosis macht halt das Gift. Und was viele Eltern vielleicht unterschätzen, ist einfach dieser Impact. Also wenn man jetzt ein Spiel spielt und da ist vielleicht so eine Schrecksequenz oder so etwas, dann fühlt sich das natürlich einfach viel, viel krasser an in VR. Da gibt's sicherlich viele Kinder, die abgehärtet sind, die juckt gar nichts mehr. Aber es reicht ja schon, wenn ein Kind darauf ja nicht gewappnet ist, was da auf einen zukommt und dann das einfach als echt wahrnimmt und vielleicht sogar wirklich traumatisiert sein könnte. Das Gleiche wäre eben auch, wenn du im sozialen Bereich unterwegs bist, also wenn du VR-Chat und Co. nutzt, kann das total toll sein, du kannst dich mit Leuten unterhalten, aber wenn dir da jemand zu nahe kommt und du willst das eigentlich gar nicht, dann gibt's ja auch schon Studien, aber so Berichte zu, dass Menschen das ähnlich wahrnehmen, wie als wenn sie in echt belästigt werden. Und das wird meiner Meinung nach oft einfach unterschätzt, zumal, ich weiß nicht, wie oft ihr das festgestellt habt, dass wenn man irgendwie ein Online-Spiel spielt, oft einfach Kinder sind und die scheinen ja irgendwie in irgendeiner Form unbegleitet da drin zu sein. Also die haben anscheinend irgendwie ein VR-Headset und spielen und keiner guckt und passt auf, was die machen, was die sagen und so weiter. Und das finde ich nochmal anders als am Handy und am Tablet, weil die ja dann, ich sehe das immer so, in meiner Arbeit versuche ich den Kollegen so ein bisschen mitzugeben, was das für ein Unterschied ist von früher zu heute. Und dann sage ich immer, wenn die Kinder, ganz früher hatte man vielleicht einen Fernseher in der Wohnung, später dann vielleicht sogar im Kinderzimmer, dann kamen irgendwann die Tablets und dann das Handy und dann das VR-Headset. Und immer mehr merkt man, das Gerät wird immer kleiner und immer weniger kannst du von außen eigentlich sehen, was die Kinder machen. Und bei VR ist es natürlich das Extrem, dass du wirklich nicht mal aufs Handy gucken kannst. Also wenn die so aufs Handy gucken, siehst du es vielleicht schon nicht mehr. Aber wenn es vor den Augen ist, dann weißt du ja überhaupt nicht mehr, was die machen. Und das finde ich so ein bisschen kritisch, dass die so gesehen alleine gelassen werden.
Ja. Magst du vielleicht mal noch mal ein bisschen genauer erzählen, was du als Medienpädagoge genau machst? Ich glaube, du machst ja irgendwie so Kurse auch, ne? Oder Workshops, oder vielleicht magst du da mal ein bisschen beschreiben, was du da für Input gibst.
Ja, also es ist vielfältig. Also eigentlich arbeite ich bei uns in einer Einrichtung in der Jugendhilfe, ganz normal im Gruppengeschehen, als ein Betreuer von mehreren, aber habe so einen kleinen Anteil, den ich jetzt nur als Medienpädagoge vollziehe, wo ich in der Einrichtung, in der ich tätig bin, die Mitarbeiterschule und konzeptionell gucke, wie können wir das alles handeln, dass wir einerseits gut aufgestellt sind, aber auch die Kinder tatsächlich schützen und versuche das Know-how halt mitzubringen, was oft einfach fehlt. So, was ist schädlich an Medien, wo sind die Potenziale, was sind das für Gefahren und so weiter. Das wird oft irgendwo verschleppt, hat man keine Kenntnisse gehabt. Gibt manche Wohngruppen, die hatten dann Kindern erst ab 14 das erste Mal ein Gerät gelassen. Dann gab es, also so relativ streng meiner Meinung nach, und dann gab es Wohngruppen, die hatten quasi gar keine Regeln, die konnten machen, was sie wollen mit den Geräten. Und ich versuchte so ein bisschen eine Linie zu fahren. Das ist bei mir eine Einrichtung, aber wenn ich schon diesen Kontext habe, diese Weiterbildung, habe ich mich halt eben auch selbstständig gemacht, so gesehen, und biete auch Elternabende an, in Kooperation mit einem kleinen Einrichtung in der Stadt bei uns, die selber sich aufgelegt hat, technische, interessante Themen Jugendlichen näher zu bringen, teilweise um die, einfach das Thema zu soweit interessant zu machen, dass sie selber in IT eine Ausbildung zum Beispiel machen, weil die dann selber gemerkt haben, dass es immer weniger Jugendliche und Kinder gibt, die Bock haben, eine Ausbildung im Bereich IT und so weiter zu machen. Und das ist so der Grundgedanke, dass man so ein bisschen pädagogisch rangeht, aber auch gleichzeitig das Thema Computerentwicklung, IT und so weiter, den irgendwie spielerisch näher bringt. Und mit denen zusammen mache ich dann eben auch Elternabende, wo ich aufkläre Eltern, was gibt es für Gefahren und welche Einstellung sollte man vielleicht tätigen, um Kinder einfach zu schützen. Und ja, ein bisschen so zwischendurch, wie gesagt, packe ich noch VR mit rein. Ich hatte ein Ferienangebot gemacht, wo ich dank einer Schule, die ganz viele VR-Headsets hatte, konnte ich die zum Teil dann nutzen, um ein VR-Angebot zu machen, wo dann viele Kinder dann gemeinsam spielen konnten. War technisch eine Herausforderung, dass da alle gemeinsam spielen konnten. Und in der Arbeit aus mache ich das mit meinem Privat-Headset halt so, dass ich die mitnehme und die Kinder dann mal eine Session spielen lasse und dann einfach drüber schaue mit denen. Genau.
Wie alt sind denn so die jüngsten Kinder, die dann zu dir kommen? Oder Jugendlichen?
Also meistens so ab 12, aber zwischendurch sind sie auch schon mal jünger, also 10, 11, 12 und dann bis 18, 19.
Ja, okay. Ja. Ja, vielleicht können wir uns gerade, vielleicht nehmen wir das mal als Überleitung, um mal dahin zu gehen. Von welchen Kindern wir hier eigentlich sprechen? Also jetzt auf VR bezogen jetzt, ne? Nicht auf Social Media oder so bezogen, sondern auf VR ganz im Speziellen. Was hast du für Wissen darüber, für Kenntnis darüber, was das entwicklungstechnisch mit jungen Menschen machen kann, wo die von ihrer Entwicklungsphase her gerade stehen sollten, wenn sie mit VR in Kontakt kommen oder was gerade eben ab welchem Alter man Kinder auf jeden Fall vor VR schützen sollte, vielleicht auch noch, oder vielleicht in ganz, ganz kleinen Dosen nur aussetzen sollte.
Mhm. Ja, also in Sachen VR gibt es wenig Kenntnisse. Es gibt unendlich viele Elternratgeber. Also es ist eigentlich nicht so schwer, sich als Erwachsener Rat zu holen. Was wird wie empfohlen? Das kann natürlich super individuell sein. Ich finde es, wie gesagt, oft strenger, als ich es persönlich machen wollen würde, aber ich bin halt auch voll im Thema und kann wahrscheinlich auch jedes einzelne Spiel gut einschätzen. Ich selber habe keine Kinder, würde mich interessieren, wie das so bei euch aussieht und was ihr da so macht, weil das ist natürlich etwas, wo VR auch einfach nur eine Schnittstelle ist und das natürlich davon abhängt, wie man überhaupt generell mit Medien umgeht, mit seinen Kindern und Jugendlichen. Ich habe da natürlich immer nur die Erfahrung aus meiner Gruppe, aber durch meine Ausbildung kann ich natürlich dann auch einschätzen, was empfohlen wird. Und da gibt es eigentlich eine ganz einfache Faustregel, die man so nimmt. Das ist die 0-3-6-0-12-Regel, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, wann sollte man Medien erlauben und wann nicht. Und das heißt quasi von 0 bis 3 am besten gar keine Bildschirmzeit, also wirklich am besten wirklich gar nichts. Bei 3 kann man dann schon anfangen, kurze, lehrreiche, kindgerechte in Begleitung Videos zu schauen oder irgendwelche Spiele zu spielen, die eben für das Alter passend sind. Dann ab 6 kann man die dann schon so ein bisschen für kurze Zeiträume etwas alleine konsumieren lassen, sofern man weiß, worum es sich handelt. Und dann ab 12 geht es dann darum, eigene Geräte auch schon mal zu besitzen und eigenverantwortlich zu nutzen. Und daran kann man sich ja auch schon so ein bisschen orientieren, ob man Sachen erlauben sollte und wo nicht. Früher war es ja auch bei VR, dass es hieß, so ab 14, ab 12, das ist, erlebe ich immer wieder auch, so als ich mich damit beschäftigt habe, ist es ultra schwierig, überhaupt eine Altersgrenze zu finden, denn da hängt es immer davon ab, welche Gesetze schaut man sich an, welche Regularien schaut man sich an, denn es fängt an mit der USK, die einfach empfiehlt, welche Spiele oder welche Anwendungen sind okay, beziehungsweise ist es dann keine pädagogische Empfehlung, sondern ist es eher, sagt man, bis zu dem Alter geht man von keiner Gefährdung der Entwicklung aus, sozusagen. Also wenn das Spiel ab 12 ist, geht man davon aus, die meisten 12-Jährigen werden das konsumieren können, ohne dass man irgendwie traumatisiert davon werden könnte oder so. Und das ist natürlich keine pädagogische Empfehlung, weil ein Landwirtschaftssimulator ist ab 0, aber ist trotzdem wahrscheinlich nichts für 6-Jährige, weil es viel zu komplex ist. Aber das wird dabei gar nicht so stark berücksichtigt. Und interessant wird es natürlich, wie wird da VR so mit fokussiert. Und ich glaube, die meisten Sachen sind da von Grund auf schon ab 12. Immer mehr werden auch Sachen mit einbezogen, wie ob es Online-Funktionalitäten gibt, Chatmöglichkeiten, Ingame-Käufe und so weiter. Das wird alles in der USK mittlerweile auch mit berücksichtigt. Das ist jetzt aber nur quasi aus Kinderperspektive. Gesetzlich kann jedes Elternteil entscheiden, was es macht. Da gibt es im Prinzip keine Probleme. Nach Datenschutzgrundverordnung, die wir in Deutschland haben, setzt das ab 16 an. Also ab 16 darf ein Kind eigentlich erst eigenständig sich irgendwo mit seinen Daten haushalten, sag ich mal. Also zum Beispiel einen Account erstellen. Theoretisch erst ab 16, alles davor müssen die Eltern halt erlauben. Also das heißt nicht, dass sie erst ab 16 Dinge benutzen können, aber eigentlich müssen die Eltern immer sagen, okay, ich finde das okay, dass du das machst, hier ist meine Unterschrift. Steht so auch in den meisten AGBs. Manchmal steht in den AGBs dann 13, dann beziehen die sich aber auf andere Datenschutzgesetze oder orientieren sich eher nach amerikanischen Gesetzen und so weiter und so fort. Deswegen kommt es, wie gesagt, ganz darauf an, woran man schaut. Im Endeffekt sollte man immer eigentlich individuell schauen, wie ist das Kind und kann ich das Kind einschätzen? Und damit habe ich mich in meinem letzten Video eben auch beschäftigt, denn unabhängig davon, wie weit das Kind entwickelt ist im Kopf, gibt es so ein paar Faktoren, die ich, was VR angeht, total relevant finde, die viele Menschen unterschätzen, die ich auch gemerkt habe, weil ich ja selber dann auch von früh angefangen habe mit den Geräten und gemerkt habe, das ist alles gar nicht so unkompliziert, ein passendes Gerät für sich zu finden, vor allem wenn man dann Brillenträger ist, IPD-Einstellungen, man sieht das Bild unscharf, wo ist der Sweet Spot und solche Sachen. Das Erwachsenen zu erklären, ist schon sau schwierig. Also immer, wenn ich Leuten VR-Headset gebe und dann, ne, so, mach mal so, dann sage ich, ich sehe unscharf. Okay, das ist schon mal gut, weil Erwachsene können das vielleicht sofort benennen und dann kann man mit denen versuchen, das in eine richtige Richtung zu bewegen. Bei Kindern wird es oft schwieriger. Die können natürlich auch sagen, die sehen unscharf, aber brauchen die eine Brille? Passt das IPD nicht? Die IPDs sind vielleicht bei Kindern viel, viel schmaler als bei Erwachsenen. Vielleicht sind die Headsets gar nicht darauf ausgelegt. Wie sitzt das auf dem Kopf? Die Dinger sind ja teilweise schon schwer. Sind die Kinder dazu in der Lage, konkret zu benennen, dass es ihnen gerade nicht gut geht oder ziehen sie trotzdem durch? Das sind so 1000 Faktoren, die man nochmal berücksichtigen sollte, wenn man mit Kindern und Jugendlichen und VR zu tun hat. Und da, glaube ich, ist einfach noch ein bisschen, sind die Headsets auch einfach nicht gut genug. Wir können gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, was es da eigentlich an konkreten Sachen gibt, an denen man sich orientieren kann. Also wie gut ist es fürs Auge? Und dann macht das viereckige Augen, wie man so schön sagt früher, wenn man Fernsehen guckt. Da gibt es eigentlich keine handfesten Studien, weil natürlich hat man kein Kind einfach ein VR-Headset 5 Stunden am Tag über 10 Jahre draufgesetzt. Solche Studien gibt's halt nicht. Das heißt, die sind immer sehr kurzfristig und so gesehen nicht aussagekräftig genug. Aber man kann sich natürlich dann anschauen, wie sieht es allgemein mit Bildschirmnutzung aus oder was brauchen die Augen? Wann sind die Augen komplett ausentwickelt? Ganz spannend fand ich die Erkenntnis, dass erst so mit, ich glaube, ab 10, auf jeden Fall bei den meisten ab 12, ist dann die tatsächliche räumliche Wahrnehmung, was auch immer das bedeutet, also sowohl die Augen als auch das vestibuläre System, also dass du ein Gefühl hast für eine Orientierung im Raum, sag ich mal, Dreidimensionalität und so weiter, das ist erst mit 12 komplett ausgebildet. Und da kann man sich ja die Frage stellen, was macht das mit einem Kind, wenn du es vorher mit etwas auseinandersetzen lässt, was halt nicht echt ist. Weil VR ist zwar immersiv, aber es ist halt nicht echt. Es hat eine räumliche Tiefe, aber die ist halt nicht echt. Die ist halt eher einfach simuliert. Das Dreidimensionale ist halt nicht wie im Echten. Wir können nicht fokussieren in VR. Es ist halt ein fixer Fokus und so weiter und so fort. Und das weiß man halt einfach nicht. Deswegen finde ich, sollte man das einfach berücksichtigen. Und deswegen habe ich für mich einfach immer gesagt, ab 12 kann man schon mal machen. So, ab 12 kann man Kindern schon VR geben zum Spielen, also auch mal wirklich ernsthaft mal durchgucken zu lassen. Das wird kein Thema sein. Also mal 10, 15 Minuten ein fünfjähriges Kind mal gucken lassen. Da wird nichts passieren. Da gehe ich von aus. Das ist beim Fernsehen gucken genauso. Es ist eher die Frage, was macht es dann hier? Und eine Sache noch, die dann vielleicht passt, dann kann ich das abschließen, weil ich würde auch gerne mal die anderen hören. Ich höre jetzt mich die ganze Zeit nur. zum Thema Augenentwicklung. Hier dieses Thema viereckige Augen, dann kann ich das quasi das fast zumachen. Heißt es ja immer, dass man beim Fernsehen gucken, wenn man zu viel Fernsehen guckt und so weiter, dann kriegt man eine Brille und so weiter und so fort. Ist mittlerweile ja schon widerlegt, aber auch nicht ganz falsch, denn ich kenne das von meinen Jugendlichen, die dann immer sagen, ja, hier die ganzen Leute, die viel lesen, die tragen doch auch immer eine Brille. Und genau das ist der Punkt. Es geht ja darum, dass wenn du zu früh in der Entwicklung zu wenig Augentraining sozusagen hattest, also im Prinzip, wenn du die ganze Zeit eine bestimmte Richtung nach vorne guckst, auf dem Bildschirm, auf dem Buch, gegen eine Wand, ist vollkommen egal, das ist nicht gut für die Augen, dann entwickelst du eine Sehschwäche. Das ist wissenschaftlich auf jeden Fall bekannt, das heißt rausgehen. Rausgehen ist gut, nach draußen gucken und so weiter. Und das kann man natürlich auch auf VR beziehen, denn wissen vielleicht auch nicht viele, die VR nutzen, da wird ja eine bestimmte Entfernung durch die Linsen erzeugt, also du hast dieses winzige Display und da wird durch die Linsen eine bestimmte Entfernung, also das Licht wird so weit gebrochen, dass du eine bestimmte, ich glaube Focal Length heißt es, glaube ich, im Englischen, ist es der richtige Begriff, ich weiß es nicht. Das ist dann je nach Headset unterschiedlich, mal 1,5 Meter, mal 2 Meter, komplett unterschiedlich und das ist natürlich immer fix, also du guckst quasi wie durch ein Fernglas immer auf 1,5 Meter.
Das ist im Brennweite ist das wahrscheinlich, ne?
Ja.
Oder? Focal Length wird wahrscheinlich die Brennweite sein, oder?
Ja, im VR-Bereich habe ich das als nie als Brennweite gesehen, aber es wird so sein, ja. Im Prinzip, wie als wenn du durch ein Fernglas guckst, hast du immer die gleiche Entfernung. Das kann natürlich spannend werden mit der Technik, wenn es wirklich dann mal, ich weiß nicht, wie das da dann heißt, diese Linsentechnologien, die dann diese dynamische Focal Length dann haben wollen, dass du quasi fokussieren kannst. Das könnte dann natürlich dann genau gegenteilig sein, dass du Kinder, die nur zu Hause hocken, plötzlich die Augen trainieren kannst, aber das ist dann jetzt Zukunftsmusik. Aber ja, das muss man halt einfach beachten, ne? Also.
Aber sowas wird entwickelt, ne? Das habe ich zumindest schon mitgekriegt, dass Meta an sowas, glaube ich, auch forscht. Ja.
Genau. Variable Focal Lenses.
Genau.
Ja. Variable. Okay. Ja, der Mike wollte euch auch mal gerne hören. Vielleicht auch zu dem Thema, ja, wie sieht's mit Kindern aus oder eure Erfahrungen mit Kindern oder jungen Menschen, die VR-Headsets auf die Nase kriegen?
Ja, ich fange einfach mal an, um das Eis hier zu brechen. Ich habe zwei Kinder. Mittlerweile 7 und 13 Jahre alt und als meine Tochter die Quest 2 damals als erstes auf hatte, da war sie 8. So, die war natürlich total interessiert, oh, Papa hat was Neues, was ist denn das und kann ich auch mal. Hab ihr das dann einfach mal aufgesetzt und wie man das halt so macht, hab dann aber auch tatsächlich am Handy dann im Prinzip mir das Bild gespiegelt, dann eben halt geguckt, was macht sie denn da. Im ersten Schritt eigentlich gar nicht um zu schauen, was sie denn da macht, weil ich wollte hier eigentlich nur kurz mal Beat Saber zeigen, was Einfaches zum Einstieg und sondern eben halt um zu schauen, wie kann ich sie jetzt am besten da durch die Menüs navigieren, damit sie auch dahin kommt, wo ich sie gerne was zeigen möchte. Ich habe aber diese Funktion sehr lieben gelernt und finde die auch unheimlich wichtig, weil so hat man eben halt dann doch nochmal den Überblick darüber, so wie du das vorhin sagtest eben halt, Mike, ne? Die Geräte werden immer kleiner, immer privater und können immer, ich sag mal, heimlicher genutzt werden. Also das, was inhaltlich da drauf sich angeschaut wird. Aber das gibt ja einem dann eine super Möglichkeit, als Eltern dann eben halt dann noch mit drauf zu gucken. Und ich finde, das ist unheimlich wichtig, dass man das auch tut. meine Kinder sind mittlerweile jetzt so, mein Jüngster, der mit seinen 7 so, der war natürlich jetzt auch mal ganz interessiert, hat jetzt da jetzt mal sich die ISS angeguckt und so, ist total hin und weg in dem Moment gewesen, aber der hat es jetzt auch eigentlich wieder vergessen. Also der fragt auch gar nicht irgendwie zwischendurch, Papa, kann ich mal spielen oder so? Und unsere Tochter ist eigentlich ähnlich, genauso. Also die kommt alle, weiß nicht, vielleicht einmal alle 2 Monate irgendwie an und sagt, ach, kann ich mal. Ne? Am Handy hängt die jeden Tag, ne, dagegen. Spielt da irgendwas oder chattet oder macht halt das, was Jugendliche da halt so machen. Da ist sie dann irgendwie mehr verankert. VR ist gar nicht so hängen geblieben bei ihr. Ich habe sie vorhin auch nochmal gefragt und sie meinte, also sie ist halt auch keine Hardcore-Spielerin oder so, ne? Also die macht so kleinere Spielchen am Handy, so was es da halt gibt, aber ist jetzt irgendwie keine Rollenspielerin oder dass sie hier auf unserer Nintendo Switch irgendwie groß, irgendwie lange Spiele spielt oder so. Und sie sagt zwar, ich spiele lieber VR, weil es irgendwie immersiver ist, weil es sich realer anfühlt, weil es schöner ist, dann sich da drin zu bewegen oder mit den Handbewegungen. Aber dadurch, dass sie halt allgemein keine große Spielerin ist, so fragt sie das auch gar nicht so groß an. Also habe ich jetzt so erstmal festgestellt. Da bin ich ganz irgendwie auch ganz froh drum, dass ich da nicht ständig das Gespräch halt mit den Kindern führen muss, weil ich hätte es jetzt auch ungern eigentlich, dass sie da jede Woche sich das Headset aufsetzen würden. Unsere Tochter vielleicht mittlerweile schon eher, jetzt wo sie 13 ist, aber unser Sohn mit 7 auf gar keinen Fall.
Ja, ich kann dazu auch noch kurz was sagen. Ich habe ja gerade schon meine 3 Söhne gegrüßt. Der Jüngste, der ist 4, der hat mit VR noch gar nichts am Hut. Also der hat das auch schon mal reingeguckt, aber der hat da noch nicht so viel Interesse dran, ist auch gut so. Allerdings großes Medieninteresse allgemein natürlich. Und mein der mittlere Sohn, der ist 8 und der ist da auch nicht so krass hinterher. Der findet das auch spannend, da reinzugucken, aber der verlangt bei Weitem nicht so sehr danach wie der 10-Jährige. Also ich habe mit dem so einen Deal am Laufen. Da sage ich, also ich bin tatsächlich extrem streng, glaube ich. Vielleicht auch zu streng. Ich habe irgendwann mal gesagt, aber weil ich auch weiß, wenn ich den kleinen Finger reiche, dann nimmt er die ganze Hand und dann auch zieht er den ganzen Körper auch noch mit hinterher. Habe ich irgendwann mal gesagt, einmal im Jahr darfst du in mein VR-Headset reinschauen. Das einfach ganz stark reglementiert. Nein, aber ich muss mich natürlich auch fragen, ob das zu engstirnig ist oder, ne, oder keine Ahnung. Also er konsumiert natürlich auch andere Medien, aber ich merke einfach, dass Kinder da völlig unterschiedlich sind, wie sehr sie ja Medien nutzen und wie lange sie Medien nutzen und wie sehr sie darin versinken und was Fernsehen angeht oder Tablet und so, da wenn meine Frau und ich da keine Grenze setzen würden, dann würden die da stundenlang dran sitzen wahrscheinlich. Und ich denke, in VR wäre es ähnlich. Ja. Ja, ich vielleicht werde ich das nochmal überdenken mit einmal im Jahr.
Das solltest du vielleicht. Ich habe tatsächlich Ähnliches festgestellt wie der Jan. Ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber die Kinder aus meinem Bekanntenkreis, so 5, 6 Stück, denen ich mal das VR-Headset aufgesetzt habe, die sind natürlich immer sehr interessiert und wollen dann alles wissen und ausprobieren. Aber das verfliegt tatsächlich relativ schnell. Die sind dann auch so im Alter zwischen 10 und 13, würde ich jetzt mal sagen. Und wollen dann wieder zurück an ihr Tablet, an ihr Handy und finden das gar nicht so spannend, um dann da dran zu bleiben, ne? Um dann dabei zu bleiben.
Ich habe aber das Gefühl, das war nämlich so, was ich mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn auch besprochen hatte. Ich so, warum wollt ihr denn die VR-Brille denn ab und zu mal aufsetzen? Und es ging eigentlich, am Ende habe ich herausgefunden, gar nicht so sehr darum, hey, weil es so toll immersiv ist und weil ich meine Hände sehen kann und weil ich mich da in dem Raum bewegen kann, sondern es war eigentlich die Software. Meine Tochter wollte gerne Beat Saber spielen oder Just Dance VR. Ne? Mein Sohn will unbedingt die ISS sehen. So, dem ist das egal, ob er das auf dem Tablet machen kann, auf dem Handy, auf dem Fernseher oder auf der VR-Brille. Ihm gefällt die Software und das möchte er gerne erleben. Das fand ich ganz interessant, das nochmal herauszufinden. Kann mir aber auch gut vorstellen, wenn natürlich ein Kind da etwas für sich findet, was es ganz toll und spannend findet und das dann noch in VR zu erleben, dass das nochmal ein Stück anziehender vielleicht ist, als wenn man es nur auf dem Tablet haben könnte. Ja, also ich sag mal, die ISS auf dem Tablet sich anzugucken, ist bestimmt auch ganz interessant und man kann genauso viele Informationen da abrufen, Videos und so weiter und da rumfliegen, aber das in VR zu tun, ist dann vielleicht doch nochmal ein Stück anders, besser, immersiver.
Und ich glaube, Kinder haben auch nicht so ein Problem mit Motion Sickness wie Erwachsene. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, weil das habe ich bei meinem Sohn nicht beobachtet, dass dem irgendwie übel wird. Der ist als Spider-Man irgendwie durch die Häuserschluchten gesegelt da, wo anderen sich der Magen umdrehen würde und das hat ihm nichts ausgemacht. Sorry, Nani, du wolltest auch was sagen.
Ja, ich kann natürlich auch nur auf das eine Erlebnis zurückgreifen, wo wir beim Jan waren. Aber mich hat halt überrascht bei Kindern in dieser Altersgruppe, wie schnell die das adaptieren. Und was mich sehr beeindruckt hat, war einfach, dass das eigentliche Spiel, das war ja ein ganz einfaches Tischtennisspiel, völlig in den Hintergrund getreten ist und die nur noch damit begeistert waren, die Bälle durch den Raum zu pfeffern. Die waren begeistert, dass der Ball dann hinterm Sofa lag und so weiter. Und die waren einfach, dass diese kleine künstliche Welt, der Schläger und der Ball ins echte Leben, also war ja Mixed Reality, der dann praktisch interagiert hat. Das hat mich in dem Moment wirklich umgehauen. Das Spiel war völlig nebensächlich geworden, sondern der ist ja nur noch mit der Brille durch die Gegend getobt und hat geguckt, was passiert denn alles hier so. Also völlig neugierig und wissens vielleicht nicht, aber lernfreudig in dem Moment, diese neue Technik auszuprobieren und auch an die Grenzen zu bringen. Das hat mich ein bisschen begeistert, aber da muss man natürlich auch aufpassen, dass das sehr schnell kippt und dann, ja, ich sag mal, vielleicht dann doch zu viel Zeit und damit verbracht wird.
Ich habe jetzt noch mal eine Meinung zu dem Thema, was komplett in die andere Richtung geht, weil ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, wo man aufpassen sollte, wo man einschränken sollte und so weiter und so fort. Aber was mir auch auffällt, unabhängig von VR, diese ganze, ist ja klar, diese ganze TikTok-Geschichte, Instagram Reels, dieser super Shortform-Content einerseits, aber auch dieses mehrere Sachen gleichzeitig machen andererseits. Und das wird ja auch zu Recht viel kritisiert, dass dieses Interesse, ihr habt es ja alle schon beschrieben, die haben eigentlich gar kein so großes Interesse, die wollen lieber ans Tablet gehen. Ich glaube aber nicht, weil das interessanter ist, sondern einfach, weil es irgendwie süchtig machend ist in irgendeiner Form, weil es so schnell viel Dopamin gibt, ganz schnell ganz viel Content konsumieren und am besten nebenbei noch irgendwas laufen lassen. Irgendwie Radio läuft, Fernseher läuft, nebenbei TikTok scrollen und so weiter. Und unabhängig von VR schon Videospiele ist für viele Jugendliche schon nicht mehr so spannend, außer man hat dann halt irgendwas, was gerade alle spielen, Fortnite, Minecraft, Roblox und so weiter, wo dann auch am besten ganz viele Sachen gleichzeitig passieren. Und da finde ich, kann VR wiederum in eine andere Richtung gehen und wieder einen Fokus setzen, weil du bist in dem Game. Was willst du sonst machen? Du musst dich jetzt damit auseinandersetzen. Und das fand ich wieder so spannend, weil ich meine, wir Erwachsenen, ich erlebe es zumindest so, haben ja das Gleiche. Also diese Handys faszinieren uns, wir wollen draufschauen, das ist irgendwo süchtig machend. Und VR hat da wieder so ein bisschen einfach einen gezwungen, wenn man es interessant findet, so ich bin jetzt hier und ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen. Ich bin jetzt in dieser Welt und mach das jetzt und mach nicht nebenbei tausend andere Dinge. Das ist natürlich auch eine Hürde. Manchmal muss man sich auch zwingen, so ich setze jetzt dieses nervige Ding auf. Aber wenn man dann drin ist und wirklich Spaß dran hat, dann bleibt man da auch drin. Das kann natürlich auch wieder die Gefahr sein, dass wenn man 8 Stunden das eine macht, dann ist man weg von der Welt. Es gibt Leute, die dafür anfällig sind. Bei mir ist es aber eher gegenteilig. Also ich langweile mich schnell und dann brauche ich wieder irgendwas Neues. Das heißt, ich bin eher anfällig für so schnelle Sachen. Aber wenn ich dann mal was nutze in VR und so, dann ist es für mich wiederum spannend.
Ja. Ich finde es ganz interessant, weil theoretisch ist es in VR ja auch möglich, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Also in Mixed Reality auf jeden Fall mehrere Fenster gleichzeitig zu öffnen und wäre technisch auch ohne weiteres möglich, in einem VR-Game wenn das Programm zulässt, ein YouTube-Fenster gleichzeitig irgendwie zu öffnen oder so. Also es ist ja eigentlich keine Grenze der Machbarkeit in dem Medium VR, sondern ob das der Hersteller zulässt. Und wenn der Hersteller ein Interesse hat, auf Instagram junge Kinder oder ja Minderjährige ranzukriegen, die da durchscrollen und dann spitzkriegt, dass das in VR ja auch geht, dann sehe ich da eigentlich keine große Hürde, das für Provider oder für Industrie so auch zu machen.
Das ist auch, glaube ich, das, was Meta versuchen will. Also Das ist ja das, was mich so nervt. VR hatte eine ganz bestimmte Faszination für viele, gerade erwachsene Menschen, eher so im Nerd-Bereich. Und alle wollen auf Krampf das in andere Bereiche. Jugendliche werden angesprochen und der Business-Bereich wird angesprochen. Dieses, wie du schon sagst, dieses mehrere Sachen gleichzeitig ist technisch, du sagst, es ist möglich, klar ist es möglich, aber es ist halt noch nicht so gut, dass es viel genutzt wird. Und jetzt mit Apple Vision Pro und so kommen die Headsets, die das können, und das ist etwas, was ich wiederum eigentlich nicht cool finde, weil ich gerade jetzt diesen Sweet Spot gut finde und ich hätte eigentlich lieber einfach ein besseres Bild und coolere Spiele, als dass es technisch in eine Richtung geht, die mir nicht gefällt. Das ist das Gleiche mit diesen XR-Brillen, wo ich eigentlich fast schon wieder das spannender finde als VR-Brillen, also diese Videobrillen, die einfach nur so ein Display vor dir hinhauen. Das finde ich jetzt gerade cool, aber man sieht's ja, dann haben die Kameras drin, dann sollen die tracken, dann soll KI damit eingebaut werden. Das ist mir wieder alles, geht in eine andere Richtung, weil ich will eigentlich einen coolen Film genießen, ein cooles Spiel spielen, und die machen daraus immer alle so ein Riesending. Und das sehe ich bei VR halt auch. Da wird's, die nächsten Headsets werden mich wahrscheinlich in vielen Punkten nerven, und ich kann nur hoffen, dass einzelne Bereiche, die ich gerne haben will, trotzdem cool bleiben und man das irgendwie einstellen kann, dass es irgendwie, aber das ist genau das Gleiche mit den Handys. Man kann das ja auch runterbrechen, aber es ist ja alles da drauf, es kann alles, viel mehr, als wir jemals damit machen werden. Und das lenkt halt einen auch wiederum davon ab, gewisse Sachen dann damit zu machen, die man vielleicht eigentlich ursprünglich machen wollte.
Ja. Ich glaube aber, dass es Kindern oder Minderjährigen, jungen Minderjährigen, also zumindest die vulnerable Gruppe von Konsumenten, dass es denen völlig egal ist, wie die Qualität des Bildes ist. Also wenn das auf einer MetaQuest 3 angezeigt wird und man sieht da Pixel, dann ist das egal. Und wenn man da durchscrollt, ist das genauso gut, als wenn du auf dem Handy in einer besseren Auflösung durchscrollen kannst. Ich glaube, das spielt gar nicht so eine große Rolle, ist meine persönliche Meinung. Ich würde den Punkt gerne ein bisschen abrunden. Jetzt, oder habt ihr da noch eine Rückfrage gerade oder einen wichtigen Gedanken, den ihr noch loswerden wollt oder fragen wollt? Was ich witzig finde, ist diesen Satz von hier, guck nicht so viel Fernsehen, sonst werden deine Augen viereckig, den hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, den kenne ich auch, den habe ich wahrscheinlich in meiner Kindheit auch gehört. Wirkt auf jeden Fall sehr präsent auf mich. Und so ganz so falsch ist er ja dann ja eigentlich dann doch nicht, ne? Also klar werden die Augen nicht viereckig, aber die Warnung, die dahinter steckt, die verbirgt ja eigentlich viel mehr, als Kinder, wenn sie sowas hören, begreifen können. Sondern, also das ist tatsächlich, wenn man immer nur auf eine flache Scheibe guckt und nicht lernt zu fokussieren und unterschiedliche Entfernungen irgendwie zu fokussieren, dass dann einfach das Auge verkümmert, ne, oder die Fähigkeit des Auges verkümmert und sich nicht gut weiterentwickeln kann. Und von daher passt der Satz eigentlich doch. Er ist zwar überhaupt total schlecht erklärt, aber vom Grund auf ist es nicht ganz falsch mit den
Fähigkeiten. Er wird halt immer missbraucht, der Satz, um zu sagen, Bildschirme sind doof, Videospiele sind doof, aber
ganz genau.
Es könnte auch sein, jetzt wo Corona da ist, dass wir feststellen, dass ganz viele Kinder während der ganzen Quarantäne und so weiter jetzt Brillenträger werden, weil sie einfach viel zu Hause waren und wenig draußen. Dass da sich auch einige Kinder entwickeln, die zu wenig die Augen trainiert haben. Ja. Die einfach viel zu Hause abhängen oder abgehangen sind.
Die Krankenkassen fragen, ob es da mehr Fehlsichtigkeit gibt. Ja. Ich würde gerne mal zum nächsten Punkt überleiten. Du hattest es vorhin schon mal kurz angeschnitten, VR-Chat und so diese ganzen Sachen. Und da sind wir dann natürlich auch mehr in dem Social-Bereich dann drin, den man ja auch in VR erleben kann. Also Flat erleben das Kinder auch über WhatsApp-Gruppen, über Roblox kenne ich das. Sicherlich, oh ja, Fortnite und was weiß ich, was es für alles für Spiele und Möglichkeiten gibt, sich zu begegnen. Aber in VR gibt's das ja auch. Und welche Programme sollten Eltern kennen oder wo sollten sie hellhörig werden, wenn sie da irgendwas hören, was die Kinder spielen oder sich für was interessieren? Hast du so ein paar gängige? Wir kennen sie ja wahrscheinlich.
Ja, das ich glaube, das ist, kann man eigentlich nicht konkret festmachen, denn Roblox ist ja auch so ein Beispiel, das ist eigentlich ein Kinderspiel, ist aber total gekapert worden von Groomern, die da auf die Suche sind nach irgendwelchen Minderjährigen, um sie zu sexualisieren. Und das haben die sich vielleicht auch nicht dabei gedacht. Und trotzdem passiert das. Also es ist eher nicht die Frage, ist das geeignet für die? Klar, runden wir ab. VR-Chat mit den ganzen extrem sexualisierten Avataren und so weiter, könnte man sagen, da muss man ganz genau aufpassen, ob da Kinder rein sollten. Und ich glaube, die App selbst ist ja auch ab 18 mittlerweile. Deswegen ist da die Sache klar. Aber wenn du jetzt Rec Room oder so etwas spielst, hast du eine kindliche Grafik. Da könnte man jetzt davon ausgehen, ist doch gar kein Problem. Und da muss man einfach dann im Detail gucken, was passiert denn in diesen Inhalten. Denn Roblox ist auch kindlich von der Grafik her. Aber wenn es dann irgendwelche Groomer gibt, also Groomer sind Menschen, die gezielt Minderjährige versuchen, auf sich zu ziehen, um sie dann sexuell in irgendwelche Richtung zu bewegen. Sei es nur Flirten in Anführungszeichen bis zum Zutreffen initiieren, also im Grunde eine Form von Sexualstraftätern. Und bei Roblox gab es ja so Situationen, dass es irgendwie Maps gab, die hatten dann so eine Art Duschraum und da haben dann Leute irgendwelche Duschrollenspiele dann gemacht. Und es waren meistens Männer, die dann jugendliche Kinder wie auch immer dazu gebracht haben, da irgendwelche Spiele zu spielen. Da ist die Grafik vielleicht immer noch so kindlich, dennoch ist das halt schon ein Bereich, der höchst problematisch ist. Und es gibt eben auch viele Groomer, die mehr wollen, die nicht bei dem Szenario bleiben, sondern dann auch hingehen und versuchen, Nummern auszutauschen und bis hin zu, ne, in alle möglichen Richtungen weiterführen. Ich will das jetzt nicht zu sehr in das Thema bewegen, ja. Aber so etwas kann überall passieren, auch bei einem Rec Room. Deswegen ist da das, was Jan gesagt hat, total wichtig, dass man die Kinder da einfach begleitet. Also wenn man schon Online-Spiele zulässt, müssen Kinder soweit medienkompetent sein, dass sie realisieren, was bedeutet das? Da sind Fremde, die sind nicht alle in meinem Alter. Mit wem hänge ich da ab? Welche Beweggründe könnten die haben? Ist es möglich? Und das kann man alles einstellen. Da kommen wir später noch zu. Voice-Chat zu nutzen oder lässt man das lieber bleiben? Bleibt man nur im Spiel? Dann kommen gar keine sexuellen Themen vielleicht zu sprechen. Und das ist halt auch davon abhängig, was können die Spiele alles einstellen. Also Rec Room habe ich jetzt mehrmals genannt. Das ist für mich so ein Beispiel, da kannst du eine ganze Menge machen. Du kannst auch Privatserver einrichten. Rec Room habe ich auch benutzt in diesem einen Beispiel, wo ich mit Jugendlichen ein Angebot gemacht habe, dann einfach 10 Kinder gehabt. Wir haben eine Map eröffnet und dann gegenseitig da Paintball gespielt. Und das war ganz, ganz lustig. Wir hatten einen kleinen, geschlossenen Kreis, wo das ganz, ganz cool war. Ich weiß nicht, was es noch so für Apps gibt. Also dieses Horizon ist ja etwas, was ich in dem Sinne wieder extrem problematisch fand, weil du wirst auf der Startseite zugebombt. Ist ja jetzt gerade irgendwie eine Änderung, habe ich gelesen, dass Horizon Worlds nicht mehr so direkt am Anfang sein soll oder sogar ganz rausgenommen wurde. Aber das fand ich so ein bisschen wieder nervig von Meta, dass die immer so etwas dir aufs Auge drücken. Du kaufst ein VR-Headset für deinen Jugendlichen, lass es 13, 14 sein, sagen wir mal, ist fürs Alter okay. Und dann wirst du sofort verleitet, in irgendwelche Chatrooms reinzugehen. Und das finde ich total nervig. Das muss unterbunden werden, weil den Eltern ja auch gar nicht klar ist. Die denken, die kaufen ein VR-Headset, oh, das ist ein Spiel umsonst. Und dann plötzlich bist du in so einem Server drin, wo Leute mit dir spielen. Genau. Und ja, das hatten wir eben schon erwähnt. Wenn dir was passiert in VR, kann ich mir vorstellen, dass es einfach noch mal heftiger ist, als wenn es in einem Chat passiert. Ich will das gar nicht vergleichen, weil beides ist schlimm, aber da hast du dieses Immersive halt, dieses körperliche Gefühl.
Ja.
Und ja, da macht das Geschlecht natürlich auch, spielt eine Rolle. Ne? Also wenn du da ein 13-jähriges Mädchen hast, dann wird sie wahrscheinlich eine Seltenheit auch noch sein in der ganzen VR-Bubble. Das ist ja schon eine Männerdomäne. Und dann wird wahrscheinlich auch noch ja eine Zielscheibe, sag ich mal, im Vergleich zu vielleicht einem 14-jährigen Junge im Stimmbruch oder so. Aber das kann man ja pauschal nicht sagen. Also das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo man einfach gucken muss. So wie Jan es schon gesagt hat, begleiten, verbieten muss man nichts, aber das einfach echt begleiten, wo hängt man ab? Ich hatte im Vorgespräch mit dir, Stefan, erzählt, ich war einmal in so einem VR-Chat-Server, weil ich so Motion-Tracker testen wollte und das war so ein deutscher Server. Und die haben mir gesagt, ja, wir gucken, wenn die halt so hohe, piepsige Stimmen haben, dann stellen wir ein paar Fragen und wenn wir merken, die sind nicht 18, dann schmeißen wir die raus, aber das machen die meisten Server wahrscheinlich nicht. So.
Eben, dann landen die woanders.
Genau. Ja.
Ja. Ja, wir wollen natürlich jetzt auch nicht hier übermäßig Angst machen, aber schon sensibilisieren einfach. Ne? Es sind natürlich nicht überall nur Leute unterwegs, die Kinder verführen wollen. Aber die gibt es, ne? Die kann man nicht wegreden. Und gibt es Möglichkeiten, jetzt meinetwegen bei einer Meta-Quest zum Beispiel, gibt es da Möglichkeiten, irgendwie Kindersicherungen einzubauen? Also, dass die ja da schon von der Hardware aus oder softwareseitig halt auf dem Gerät irgendwie geschützt werden, wenn Eltern da irgendwas anklicken oder so. Wo müssen Eltern gucken, damit die ihre Kinder da gut schützen können?
Ja, da will ich vorschieben erstmal, was ich auch Eltern immer empfehle. Das Medium ist ja eine Sache, also VR ist erstmal nur VR. Es kommt darauf an, was man nutzt und da finde ich es immer gut zu empfehlen, gib dir doch einfach mal etwas an die Hand, was erstmal nicht online ist, wo man sich halt austoben kann. So nicht sofort VR-Chat oder Rec Room oder so, weil es halt umsonst ist, sondern gib denen irgendein Spiel, wo sie sich austoben können. Dann ist es schon mal ein sicherer Rahmen. Dann ist es auch etwas, was Jan zum Beispiel sagte, mit diesem Zuschauen, wenn ich weiß, das Kind spielt Beat Saber und ich weiß, es kann kein anderes Spiel spielen, zum Thema ne, Einschränken kommen wir dann gleich, dann habe ich auch da keine Sorgen. Solange ich weiß, ist haut jetzt nicht physisch mit der Faust gegen die Wand oder so. Das muss man natürlich auch noch berücksichtigen. Haben wir gar nicht gesprochen, ne? Dass solche Gefahren ja theoretisch bei VR auch gibt. Stimmt. Dass Kinder da sehr naiv sein können und so immersiv, dass sie dann gegen eine Wand rennen oder so oder den Raum nicht einschätzen können. Und das ist schon ein Grund, sie nicht alleine zu lassen. Aber sagen wir mal, man weiß, was es spielt, was es möglich ist und das ist halt nicht online, da kann man ein Kind auch alleine lassen. Aber dann, wenn du diese Online-Komponente hast, dann kannst du dir nie klar sein, ob da jetzt jemand bei ist, der problematisch ist oder nicht. Das heißt, entweder verbietest du's oder du beobachtest das die ganze Zeit. Die meisten Eltern werden das wahrscheinlich nicht machen. Oder du triffst halt Maßnahmen, um so etwas zu vermeiden, dass du zum Beispiel Voice-Chat nicht erlaubst oder wenn die Spiele das möglich haben, dass du nur Leute, die du geaddet hast, dass die mit dir reden können, solche Sachen. Und zum Thema Kinderschutz hängt es immer von der Plattform ab. Das sind auch Sachen, die mich Eltern fragen, wie genau geht denn dies und jenes. Das ist halt etwas, was man je nach Gerät man sich auseinandersetzen muss, weil es immer unterschiedlich ist. Also ob du nur ein Apple-Gerät hast, ob du ein Android-Telefon hast, ein Meta-Quest-Gerät. Jede Plattform hat mittlerweile eigene Kindersicherung, was schon mal gut ist, dass es überhaupt Möglichkeiten gibt, ob nun Instagram, TikTok, Snapchat, überall gibt es irgendwelche Formen von Einschränkungen, die Eltern machen können. Machen die meisten nur nicht. Also in den meisten Fällen geben die einfach an, die sind 18 und dann können sie machen, was sie wollen. Aber sagen wir mal, die Eltern sind so verantwortungsbewusst und stellen die Sachen ein, dann kann man bei Meta, gibt es in den Einstellungen Familienaccounts, die man einrichten kann und dann kann man solche Sachen einstellen, wie Chats unterbinden, Voice-Chat erlauben, nicht erlauben. Ich hatte mir das hier im Moment rausgesucht, wie das geht mit den Kindersicherungen. Also kann sich natürlich ändern. Bei Meta ist das irgendwie sehr, sehr, sehr schnelllebig, sag ich mal. Aber genau, man kann Link blockieren, also quasi, ob man das am PC nutzen kann. Finde ich auch interessant. Also falls man alles sperrt und dann haben die einen PC und machen das da dran. Ist jetzt sehr unwahrscheinliches Szenario, aber Benachrichtigungen, dass Elternteile mitbekommen, was die Kinder machen. eine Sache, die ich total relevant finde, auch für Handys, was die wenigsten Eltern machen, wenn man es einrichtet, das Einfachste der Welt, den Store so weit einschränken, dass da nur Sachen sind, die für das Kind, für das Alter relevant sind. Also das Kind ist 12, gibt man an, da sind nur Spiele ab 12 da. Ist da noch nicht komplett safe in 100%, also wie gesagt, es kann auch eine Social-App sein, wo man nicht genau weiß, was ist da jetzt los, aber sagen wir mal, es ist dann halt kein Batman Arkham Asylum ab 18 Spiel dann halt dabei. Auch paradox, dass das Spiel direkt am Anfang dabei ist, aber es wird halt mehr oder weniger viel an Kinder vermarktet. Das war Meta, was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? Genau, aber bei Pico ist es jetzt zum Beispiel komplett anders. Da gibt es so accountgebundene Sachen nicht, sondern eher auf Headset-Level. Finde ich nicht unbedingt schlecht. Da fehlen vielleicht manche Funktionen, wie halt Benachrichtigungen auf die App oder dass du auf der App steuern kannst, was du dem Kind zeigst und was nicht. Aber man kann ganz grob einfach Apps sperren. Sag mal, du hast ein VR-Headset, was du den Kindern mitgibst. Dann kannst du sagen, bestimmte Apps, die, da muss man einen PIN eingeben, damit die da Zugriff haben. Das mache ich mit meinen Jugendlichen zum Beispiel auch so. Das sind halt meine privaten Geräte. Und ich mache mir da keine Kindersicherung jetzt drauf, aber ich kann zumindest einige Apps einfach sperren, dass die, wenn ich nicht gerade die beobachte, dass sie nicht einfach das Spiel wechseln oder so. Ganz einfach. Und ja, da muss man einfach die Verantwortung tragen und sich mit dem Headset, deswegen will ich das vage halten, weil vielleicht ist morgen der nächste Shit oder Steam holt sein Headset da raus, dann wird es da eigene Einstellungen geben. Da muss man sich einfach mit dem Gerät selbst auseinandersetzen und gucken, welche Einstellungen gibt es da und ja, das dann einfach auch umsetzen.
Du hast ein Auto?
Das ist wahrscheinlich bei mir. Ein Raser.
Ja. Ja, was könnte man Eltern denn so an die Hand geben? Gibt es irgendwas, was Eltern am meisten unterschätzen irgendwie, wenn die VR-Headset hören? Ist da irgendwie so irgendwo so ein Punkt, wo du sagst, das ist besonders, da müssen Eltern besonders aufpassen oder das ist besonders gefährlich?
Da würde ich eigentlich gerne nochmal die anderen hören, weil ich bin sehr biased, weil man hat es ja vielleicht rausgehört, für mich ist diese Dorn im Auge, diese Sache, dass Erwachsene, Eltern, Bezugspersonen, wie auch immer, da sehr naiv an die Sache reingehen und dann eben nicht nur das Medium sehen, also quasi, ich habe gerade beispielhaft das Batman-Spiel genannt, aber ich fühle mich viel sicherer, wenn ein 12-Jähriger dieses Spiel ab 18 Batman spielt, wenn ich es einschätzen kann, dann prügelt der halt ein bisschen Blut irgendwelche Sachen zusammen. Viele Kinder, würde ich sagen, die kommen damit klar. Aber was diese sozialen Medien angeht, dieses Konsumieren von Videos, das sind so Themen, die mich einfach viel krasser beschäftigen in dem Bereich. Und da tue ich VR halt Unrecht und würde dann zu viel Angst machen, denn VR ist ein cooles Medium, man kann coole Sachen machen, man kann auch Sachen motivieren und fördern, die sonst vielleicht nicht so gut gehen. Ich nutze es zum Beispiel bei Kindern, die, weiß nicht, ein paar Kilo abnehmen wollen oder so, dann ein paar Sportspiele. Das ist einfach ja ein Medium, was motiviert, Dinge zu tun, die vielleicht im Alltag nicht so gut klappen. Und das hat ja auch sehr viel Potenzial. Man muss es halt gezielt einsetzen. Es ist halt, das Medium ist eine Sache, darüber haben wir gesprochen. Es gibt Sachen, die man bedenken muss, halt, wie alt ist das Kind, kann es damit umgehen, ist die Umgebung sicher. Aber was man dann auswählt in dem VR-Headset, es kann halt komplett unterschiedlich sein. Social App, Sportspiel, so ein Walkabout Minigolf wird wahrscheinlich in den meisten Fällen eine coole Aktion sein, wenn man das mit seinem Verwandten spielt oder mit einem Kumpel aus der Klasse. Was man da denen an die Hand gibt, ist halt, guckt, was ihr macht und nutzt es mit denen im besten Fall selbst, also zusammen. Mhm. Das ist natürlich bei VR schwierig, weil man eben nicht gucken kann, aber Jan hat ja ein gutes Beispiel genannt, einfach wenn die was konsumieren, dann einfach kommentieren, hey, cool, was machst du da, was musst du im nächsten Level machen, ist bei Beat Saber jetzt vielleicht nicht so spannend, aber man hat jetzt vielleicht wirklich so ein storylastiges Game, dass man das Kind einfach begleitet und in Interaktion tritt und es nicht damit alleine lässt und einem Kind auch das Gefühl gibt, dass man nicht alleine ist. Gerade weil es so immersiv ist, kann es ja sein, auch wenn Mama und Papa im Nebenraum sind, man das Gefühl hat, man ist komplett alleine. So. Und selbst wenn die jetzt VR-Chat nutzen, auch wenn die es vielleicht nicht sollten, dass sie wissen, Mama und Papa sind in der Nähe und vor allen Dingen auch eine Vertrauensbasis zu den Kindern haben, dass sie nicht solche Sachen heimlich machen, also aus verbotenen, interessanten Gründen auf solchen Social VR-Chats sind. Das ist natürlich dann immer das Giftigste, wenn du gar nicht einschätzen kannst, was abgeht und die Kinder noch sich motiviert fühlen, verbotene Dinge zu tun. Aber das ist dann ein sehr großes pädagogisches Thema, was man anreißen kann. Aber gleichzeitig muss man eben auch vertrauen, weil ich merke es die ganze Zeit, ich bin so in dem Thema, welche Gefahren gibt es, auch wenn ich dieses Medium oder generell Videospiele, also ich feiere das ja eigentlich. Ich will ja mit den Jugendlichen eigentlich gerne wieder solche Sachen machen. Es muss halt einfach eine Basis geben, die safe ist. Und dann lass uns einfach die Sachen spielen, zusammen coole Sachen erleben, um vor allen Dingen auch einfach vielleicht sogar eine Alternative zu dem ganzen Social Media Quatsch zu geben, nämlich wieder die guten Seiten der Medien nutzen. Für mich persönlich zumindest. Viele Eltern sagen vielleicht, Videospiele sind doof und machen dumm oder wie auch immer, aber ich habe lieber ein wie gesagt, so ein Batman, was ich mit denen spiele als Social App, wo die alleine unterwegs sind oder wie auch immer. Aber was würden die anderen denn sagen, würde mich interessieren, weil es gibt ja so gesehen kein richtig und falsch. Ich kann nur sagen, welche Bedenken kann es geben, aber das ist ja super vielseitig und auch super individuell, also sowohl für den Erwachsenen als auch für das Kind. Wie früh habt ihr denn angefangen? Wie würdet ihr euch, sagen wir mal, wenn ihr selber keine Kinder habt, wie würdet ihr das sehen? Weil ich weiß auch, ich wollte auch nicht Sachen verboten bekommen haben. Das ist für mich auch so ein Thema, wo das für mich schwierig ist, so zu sagen, okay, ich habe selber unendlich viel konsumiert, aus mir ist auch noch was geworden, so. Und trotzdem beschränke ich Kinder in der einen oder anderen Form, weil es auch ein bisschen anders ist. Aber wie ist das so für euch?
Ja, also ich habe früher auch unheimlich leidenschaftlich Computer-Videospiele gespielt. Das fing so mit 10 an. Da hatte ich meinen ersten Computer, dann kam der Gameboy, dann kam Super Nintendo und ich habe noch ein Löcher gespielt, so bis meine Eltern eben halt sagten, so, jetzt ist jetzt aber wirklich mal gut. Und ja, aus mir ist auch noch was geworden. So viel dazu. 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja, also meine Kinder, ich achte da schon drauf. Wir haben also eigentlich so den Deal, unter der Woche gibt's eigentlich eher keine Videospiele. So Freitag, Samstag, Sonntag machen wir das. Und dann achten wir jetzt auch nicht unbedingt dann auf die Uhr so, oh, 60 Minuten sind um und jetzt ist aber wieder vorbei oder so, ne? Es funktioniert soweit eigentlich ganz gut, mit ein paar Ausnahmen, wo es dann schon mal Gezeter gibt, dass dann doch jetzt mal vorbei ist. Ich finde, die VR-Brille ist jetzt so ein weiteres Medium, neben den vielen anderen Mediengeräten, die es eben halt sonst auch gibt. Und ich finde, es ist nicht zwingend erforderlich, dass meine Kinder damit im Speziellen groß werden. Ich finde es schon wichtig, denen das mit an die Hand zu geben, denen so die Erfahrung zu zeigen, was damit möglich ist. Und ich würde oder habe bislang auch versucht, denen Sachen zu zeigen, die eben halt cool sind oder die vielleicht auch durchaus irgendwie Interesse wecken können, wie zum Beispiel das jetzt mit der ISS oder so. Mein Sohn hatte sich zwischenzeitlich mal unheimlich für den Weltraum interessiert, hatte da so ein Was-ist-was-Buch darüber gelesen und so weiter. Habe ich ihm gesagt, du weißt was, ich zeig dir das mal. Und da war er eben halt, wie gesagt, total interessiert. Hat ihm total Spaß gemacht. Ich würde es eigentlich versuchen, eher gerne mehr dafür zu nutzen. Mache ich natürlich auch nicht immer, weil, naja, weiß ich nicht, eine Runde Just Dance oder Beat Saber macht auch einfach Spaß oder Walkabout oder was auch immer. Muss ja nicht immer tiefgreifend lehrreich sein, darf ja auch einfach auch mal Spaß machen. Ich achte aber eben halt schon darauf, dass es eben halt an der Stelle dann auch nicht dann zu häufig werden würde. Also wenn die Kinder mehr danach fragen würden, würde ich trotzdem sagen, nee, jetzt vielleicht nicht ganz so hart wie der Stefan hier, ne, mit einmal im Jahr, aber naja, ich sehe eben halt, dass die Kinder auch einfach andere Medien konsumieren. Die sind eben halt auch regelmäßig am Tablet. Mein Sohn halt weniger, ja, meine Tochter dann schon halt ein bisschen mehr. Ich sag mal eher altersgerechter dann mehr. Oder eben halt mit dem Handy ist sie sowieso irgendwie tagtäglich unterwegs. Da denke ich, reicht dann auch, muss dann nicht noch unbedingt sagen, hier hast du die VR-Brille, sitze ja auch nochmal 2 Stunden auf. Ne? Irgendwann ist ja auch mal, reicht ja auch mit dem Medienkonsum. Ja. Wie gesagt, ich versuche es eben halt dann irgendwie nochmal ein bisschen sinnvoll einzusetzen und die eben halt, ich sag mal, in der Medienkompetenz dann nochmal ein bisschen zu stärken und nach vorne zu bringen. Was ich gerade noch sagen wollte, wo ihr über VR-Chat gesprochen habt, ich würde es ganz gerne noch kurz ergänzen, bevor der Gedanke ganz flöten geht. Ich habe da auch mit meiner Tochter drüber gesprochen und ich sagte, da könnten ja auch Leute sein, die du ja gar nicht kennst, die vielleicht auch ganz anders aussehen als die Figur. Die können ja auch ein ganz anderes Geschlecht zum Beispiel haben. Das fand sie gar nicht so schlimm. Sie sagte, okay, ich kann ja mit der Figur sprechen und dann merke ich ja, ist sie mir sympathisch oder nicht? Zur Not gehe ich da raus. Sie hatte mir aber dann auch gesagt, als ich sagte, wie würdest du dich denn fühlen, wenn du wüsstest, da ist ein Moderator in der Nähe, der vielleicht ein bisschen mit drauf guckt und schaut, ob alles im Rechten ist. Und da hatte sie mir dann gesagt, na, dann würde sie sich doch noch sicherer fühlen. Das fand ich eine ganz interessante Aussage, weil ich weiß nicht, wie häufig da Leute mal mit drauf gucken von den Plattformbetreibern. Und naja, da so ein weiteres Sicherheitsgefühl, den zu vermitteln, ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Ich meine, in der Allgemeinheit da draußen auf der Straße, da haben wir ja auch eine Obrigkeit, die mal irgendwo rumfährt oder mit drauf guckt, ob alles im Rechten ist. Natürlich auch nicht tagtäglich und immer und zu jeder Zeit, aber man weiß, naja, es gibt, sagen wir mal, eine Polizei, die da draußen nach bösen Jungs oder Mädchen guckt und so, das gibt einem ja auch im Allgemeinen ein Gefühl der Sicherheit, dass man da nicht in so einem rechtsfreien Raum sich befindet. Und das finde ich für den VR-Raum dann genauso wichtig. Und anscheinend meine Tochter auch.
Ja, dann sage ich auch noch kurz was und red kurz aus dem Nähkästchen. Also erst zu meiner Person, ich weiß, dass ich fühle mich da ein bisschen doppelmoralisch auch unterwegs. Also ich weiß, ich führe da mit starker, eiserner Hand anscheinend, was VR angeht, meine Kinder bezogen. Aber ich weiß, dass ich früher da auch ziemlich wenig Grenzen hatte. Und ich habe früher im Grundschulalter schon meinen eigenen C64 gehabt irgendwann und konnte mich da in meinem Zimmer verkrümeln und habe da, glaube ich, ich kann mich nicht dran erinnern, da irgendwie begrenzt worden zu sein tatsächlich. Auch später mit PlayStation. Ich kann Grenzen eigentlich erst erinnern, wenn es irgendwie darum geht, du musst noch Hausaufgaben machen oder lernen oder da kommt irgendwas anderes zu kurz. Und ich glaube, da hätte ich mehr Begleitung gebrauchen können. Wobei, klar, kann man natürlich immer sagen, aus mir ist ja trotzdem was geworden, aber ich finde, das ist das schwächste Argument eigentlich, zu sagen, aus mir ist trotzdem was geworden, weil das rechtfertigt so eigentlich, das genauso zu machen, wie man es vielleicht selber in der Kindheit auch erlebt hat. Und das sehe ich kritisch vom Blick heute aus. Aber ich finde den Hinweis gut, das nicht zu verteufeln und ja, Kinder da einfach zu begleiten, ne? Also das Interesse der Kinder zu erkennen und das nicht zu verbieten, weil alles, was verboten ist, ist nochmal besonders reizvoll auch und das werden sich die Kinder dann unbeaufsichtigt erschließen. Von daher lieber ja Kinder dran heranführen und begleiten und mit Kindern im Gespräch bleiben, ja, und Kinder aufklären, ne? Wie wir gerade schon über VR-Chat gesprochen haben oder Rec Room, dass da eben auch Menschen unterwegs sind, die nicht immer nett sind, genauso wie im echten Leben auch, ne? Das muss man auch gucken, dass man nicht allen Leuten alles anvertraut, sondern auf seine persönlichen Grenzen gut achtet. Und da muss man Kinder einfach gut begleiten und gut vorbereiten auf sowas.
Ich fand das vorhin auch total cool, als meine Tochter dann sagte so, naja Papa, ich achte ja auch darauf, dass ich halt nicht meinen echten Namen sage, keine Telefonnummer oder eine Adresse herausgebe. Da merke ich einfach, dass sie mit ihren 13 Jahren da auch einfach schon ein bisschen geschulter ist, vielleicht auch durch die Schule oder weil wir vielleicht auch privat schon mal darüber gesprochen haben. Das hat mein siebenjähriger Sohn garantiert noch nicht drauf. Ne? Und deswegen denke ich, ist das schon wichtig, dass ein gewisses Alter erreicht ist, eine gewisse Reife und eine gewisse Kompetenz, um eben halt vorbereitet dann in so einen virtuellen Raum auch reinzugehen, wo eben halt auch fremde Personen sind, mit denen man dann auf einmal frei sprechen kann.
Ja, Gelegenheit macht Diebe, wenn wir schon bei den Sprüchen sind. Und ich finde dieses Beispiel immer super, was Stefan eben meinte, war bei mir genauso. Ich wurde auch nicht begrenzt. Erst als ich dann mal die Hausaufgaben nicht hatte oder wie auch immer, dann hieß es, dann ziehe ich den Stecker oder wie auch immer. Aber es ist halt anders als damals. Damals war ein Medium für einen Zweck. So, das Schlimmste war vielleicht das Fernsehen, weil das machst du an und dann läuft irgendwas. Aber das war wenigstens schon so geregelt, dass du im Nachmittagsbereich vielleicht keine schlimmen Sachen im besten Fall gesehen hast. Und das Medium oder alle Medien haben sich so weit verändert, dass du mit allem alles jederzeit machen kannst. Und da müssen wir uns einfach weiterentwickeln und diese Perspektive bekommen, denn wir alle sind hier so, sind wir Digital Natives, sagt man das so? Ich glaube, Digital Natives sind die Kinder, die quasi damit aufwachsen. Aber sagen wir mal, wir haben den Werdegang mitbekommen. Wir haben mitbekommen, ich habe jetzt nicht mitbekommen, wann das Internet losging. Dafür bin ich noch zu jung, aber man konnte darin reinwachsen. Das können die Kinder nicht. Die werden sofort damit belastet und theoretisch müsste man künstlich genau das wieder hervorrufen, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, diese Medien zu erfahren, sie zu nutzen, aber eben auch daraus zu lernen, aber ohne dass was passiert. Weil wenn ich meine Super Nintendo, bei mir war es Super Nintendo, mit dem ich aufgewachsen bin, was soll mir da passieren? So, ich habe die Spiele gespielt und das Schlimmste, was passieren hätte können, und das war vielleicht auch nicht gut, war halt zu viel zu spielen. Das ist immer so das Argument von Eltern, dieses zu viel ist das Thema. Zu viel dies, zu viel das und mein Kind macht zu viel. Aber für mich ist mittlerweile nicht das Problem, dass es zu viel ist, sondern was passiert, was wird gemacht, welche Qualität hat das? Und wenn, das finde ich immer so lustig, wenn Eltern sagen, mein Kind spielt zu viel, dann liegt das nicht am Kind, sondern warum lässt du so viel spielen? Also ihr habt doch eine erzieherische Verantwortung, dann sagt halt nein. Nein sagen ist ein ganz schwieriges Thema für viele Eltern heutzutage. Und wir müssen uns da einfach irgendwo hin entwickeln, dass das ist eine Gewöhnung, auch jetzt Fernseher ist ja der nächste Punkt, alles ist ja smart. Nicht mal der Fernseher ist so, wo du sagen kannst, du musst schon eine DVD einlegen, sondern alles kann alles irgendwie machen, dass man da wieder sichere Rahmen schaffen und viele Eltern, die sich auskennen, ihr werdet wahrscheinlich auch da so sein, dann habt ihr die Geräte eingestellt und dann ist das damit möglich und dann hat man einfach einen Fokus drauf. Aber viele Eltern haben das halt nicht. Und das finde ich super schwierig. Natürlich müssen die Eltern sich da einfach mit beschäftigen. Aber das ist halt schwierig, weil viele Eltern haben nicht dieses Know-how und werden das sich auch nicht aneignen. Deswegen muss da staatlich eigentlich was passieren. Also bin ich gespannt, wird ja viel darüber debattiert. Aber auch unsere Politiker sind gerade sehr alt. Da wird sich wahrscheinlich viel ändern, wenn es dahingehend auch mal ein bisschen jünger wird. Aber es wird eine Mischung aus, natürlich musst du die Medienkompetenz der Kinder stärken, sie müssen Erfahrung sammeln, sie müssen präventiv geschult werden, die Gefahren müssen aufgezeigt werden. Trotzdem muss man einen sicheren Rahmen für die schaffen, wo sie das auch machen können. Und irgendwo muss der Staat auch reingehen und sagen, okay, die und die Sachen müssen wir wieder vermehrt eingrenzen, verbieten, beschützen, Einstellungsmöglichkeiten hervorheben. Ich sag immer, das Einfachste wäre, wenn diese ganzen Werbung, die wir ja doch noch wieder haben, nicht im Fernsehen, sondern bei YouTube oder so, dass da mal irgendwo steht, vom Staat finanziert, keine Ahnung, eine Werbung für, hey, habt ihr Kinder? Dann solltet ihr vielleicht eine Kindersicherung auf eurem Handy einstellen, um eure Kinder zu schützen. Solche Lappalien könnte man forcieren, um Leute aufzuklären. Weil ich biete, um den Bogen wieder dahin zu spannen, ich biete Elternabende an. Aber wie viele Eltern kommen? Und das werde ich nie vergessen, ein Elternteil meinte, alles ist schön und gut, aber die Eltern, wo wir wissen, die Kinder sind gefährdet, die Eltern sind nicht hier und die kriegst du halt auch nicht ran. So, und das finde ich dann immer so schade irgendwie.
Vielleicht hören die Eltern ja genau diese Eltern
jetzt diesen Podcast
oder schauen dieses Video jetzt schon seit einer Stunde wahrscheinlich auf YouTube. Wer weiß, ja. Aber du bist gerade schon inhaltlich in den Schlussteil reingerutscht, eigentlich.
So.
Unwissentlich. Nein, aber es passt für mich. Also ich würde es tatsächlich auch langsam zum Ende bringen inhaltlich, weil du hast gerade so über Verantwortlichkeiten gesprochen. Also dass es da staatliche Verantwortung gibt. Ne? Also das ist etwas, was gerade anscheinend auch im Gange ist, aber jetzt gerade sehr fokussiert auf Social Media Konsum. Da geht es vor allem um Instagram und diese ganzen Sachen, die man da durchscrollen kann. Und genau, das. Und ich sehe natürlich auch die die Tech-Konzerne in großer Verantwortung. Also die haben natürlich die größte Macht, etwas selber zu tun oder zu lassen, aber da steht ganz klar deren wirtschaftliches Interesse dagegen, sodass wahrscheinlich nicht zu erwarten ist, dass die aus Menschenfreundlichkeit da auf Profit verzichten werden und nicht alles versuchen werden, wie um Sachen zu verkaufen. Also das ist ja eine Debatte, die man früher auch beim Zigaretten-Tabakkonsum auch hatte. Also als bekannt wurde, dass das alles furchtbar krebserregend ist und dann die entsprechenden Strafen auferlegt wurden und Grenzen gesetzt wurden, da sind sie natürlich aktiv geworden. Aber vorher, obwohl wahrscheinlich schon lange vorher bekannt war, was die Risiken sind, wurde das verschwiegen, ne? Und da wurde da einfach drüber weggegangen. Da geht's dann einfach um Profit, das muss man so auch sagen. Und was natürlich auch gut ist, solche Angebote wie du die machst an Eltern oder auch an Kinder und Jugendliche in entsprechenden Gruppen sowas anzubieten. Das ist aber sicherlich auch etwas, was staatlich auch gefördert werden kann, dass eben solche Angebote gemacht werden können und die auch in Anspruch genommen werden können. Medienpädagogik gehört in die Grundschulen, gehört in den Kindergarten meines Erachtens und da können die Kinder zumindest aus erster Hand von den Lehrern und von Lehrkräften oder speziell geschulten Kräften natürlich auch sensibilisiert werden. Ja, und dann natürlich vor allem auch die Eltern, ne, die in die Pflicht genommen werden müssen oder sich in der Pflicht fühlen sollten. Die Kinder und Jugendliche ganz am Ende. Die müssen es ja lernen.
Ja, und das, was mich so nervt bei dem Thema ist, genau andersrum passiert ist. Man zieht die Kinder in Verantwortung. Die Kinder sind mediensüchtig. Die Kinder müssen lernen, damit umzugehen und so weiter. Und natürlich sagt man dann indirekt, wir müssen sie fördern, wir müssen Medienkompetenz schaffen. Das wird immer gesagt und viel zu wenig gemacht. Und trotzdem sind die Kinder die das ertragen, in Anführungszeichen, die darunter leiden. Natürlich in den meisten Fällen passiert es vielleicht nicht, aber es reicht ja schon, wenn statistisch gesehen 10, 20, 30% der Kinder in irgendeiner Form schlimme Dinge erleben oder Entwicklungsdefizite entwickeln und so weiter. Es reicht ja schon. Also ich finde, das ist schon eine hohe Zahl, auch wenn es vielleicht erstmal wenig klingt, aber das ist irgendwie, da müssen die Erwachsenen wieder mehr in Verantwortung gehen. Und du hast es genau gesagt, das finde ich so witzig, gerade in Amerika, dass solche Debatten dann immer vor Gericht ausgetragen werden. Da wird Meta kritisiert, aber verantworten müssen es am Ende der Staat und die Eltern, weil die Verantwortung tragen. Die bieten diese Plattform an und dann wird ein bisschen geschimpft und irgendwie hat man immer das Gefühl, dass sich dann andere wieder besser fühlen. Die Eltern sagen, ja, hier dieses böse Medium und der Staat sagt, die sorgen nicht für die richtigen Sachen. Aber Kritik schön und gut, es ändert nichts akut, jetzt sofort. So, da müssen Eltern halt einfach sagen, so und so muss ich das regeln. Oder der Staat muss sagen, die Leute machen das nicht, so wie es bei Zigaretten, du hast das Beispiel genannt, auch gemacht wird. Da werden gewisse Sachen einfach verboten. Und ich weiß, Verbotspolitik wird in Deutschland nicht gerne gehört und so weiter. Aber das sind so Bereiche, da muss einfach was gemacht werden, damit Kinder geschützt werden. So, und das Thema ist ja gerade viel da, Social Media ab 16 und nicht. Ich habe da auch keine genaue Haltung zu. Aber das ist so etwas, wo ich denke, da wird zu kurz gedacht, weil das wird kritisiert. Wir können ja nicht Social Media ab 16 machen, weil die Kinder haben ja ein Recht auf Teilhabe im digitalen Raum. Stimmt. Aber das heißt ja nicht, dass man erstmal sagt, die Medien, die wir jetzt gerade haben, die sind für Erwachsene gemacht und da dürfen Kinder nicht rein. Das schließt für mich nicht aus, dass man Plattformen schafft, wo Kinder sein können. Jan hat das Beispiel genannt, wo irgendwelche Moderatoren sind. Sowas gibt es ja geregelt gar nicht. Man könnte Plattformen schaffen, wo Kinder stattfinden dürfen mit Moderation. Ganz, ganz klar geregelt und so weiter und nicht versuchen, irgendwie alle Apps irgendwie auch kindgerecht zu machen. Ich habe gerade mit meiner Frau darüber gesprochen auf Twitch, wie viele stark extrem sexualisierte Streamerinnen da am Start sind, die einfach konsumiert werden können von Minderjährigen. Und das ist ja okay, jeder soll machen, was er will, aber halt, das finden auch Kinder statt. Und dann wird immer gesagt, ja, warum sind denn die Kinder denn da? Ja, warum nicht? Also, weil keiner ihnen verbietet. So. Das ist einfach, das nervt mich einfach. Sorry, kann er nicht auf einer positiven Note enden. Aber
ja, aber es ist eine endlose Debatte wahrscheinlich einfach, ne? Und ja, aber an erster Stelle sind natürlich die Eltern dann da in der Pflicht, ne, da zu gucken. Ne? Klar, wollen wir das natürlich auch übergeordnete Institutionen mit Verantwortung übernehmen, aber wenn das nicht getan wird, dann müssen die Eltern fit gemacht werden oder sich fit machen. Ne? Das ist zu wünschen. Und die Kinder müssen mit eiserner Hand geführt werden, so wie ich einmal im Jahr VR.
Dann sag ich noch kurz was Positives. Alle Kinder, die an diesem VR-Wochenende hier bei mir oder bei uns hier teilgenommen haben, sind anscheinend wohlbehalten, immer noch frohlebend dabei. Keines der Kinder hat hier an die Haustür geklopft und hat gesagt, du Jan, ich will das Ding nochmal aufsetzen, und die Eltern haben sich bei mir auch nicht beschwert. Also es scheint okay gewesen zu sein, dass sie es einmal jetzt auf hatten, die Erfahrung gemacht haben und ja, jetzt da draußen wieder mit Pfeil und Bogen und anderen Dingen spielen.
Ja, ich muss doch nochmal, ich will nicht sehr persönlich mit so negativ enden, weil das Medium macht mehr Spaß. Und das, was du gesagt hattest, finde ich ja auch streng. Einmal im Jahr VR. Und es klingt jetzt auch die ganze Zeit so, als wenn VR so eine absolute Ausnahme sein muss. Ich finde nicht. Also wenn das Teil des täglichen, also wenn das Kind sich für VR interessiert, dann kann das auch täglich stattfinden, meiner Meinung nach. Das Alter vorausgesetzt, den Entwicklungsstand vorausgesetzt und so weiter. Die Sicherheit der Apps vorausgesetzt, ne, alles ist cool. Aber ich denke dann an so Beispiele, die wir noch gar nicht genannt haben, mit so Kreativ-Apps. So, dass du im Raum malen kannst. Das ist ein Medium, das kann nur in VR stattfinden. Und das ist cool. Und wenn irgendein Kind sich da auslebt und dann irgendwelche Blümchen an seine virtuelle XR-Sachen da malt, oder nicht nur in quasi mit Pass-Through und Augmented Reality, sondern nur in einem virtuellen Raum, dann ist das cool, wenn es halt irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde am Tag ist. Dann spricht für mich da gar nichts gegen. Ich finde das auch total cool. Und für mich ist das dann einfach Förderung von Kunst und Kreativität. Und ich sehe da nicht dieses Medium als Problem. Für mich ist es so, wie ob du nun am Tablet malst, an einer Leinwand oder in VR, es ist Kreativität und die sollte ausgelebt werden. Und so etwas muss man auch einfach mit drin sehen. Nicht immer nur das Medium und das Böse drumherum. Man sollte das Böse rausnehmen, ausklammern, aber die coolen Sachen sollte man machen. Und da sind so viele coole Sachen, die man machen kann. Nicht umsonst haben wir entweder einen Channel oder ihren Podcast zu dem Thema, und das ist einfach ein spannendes Medium und wird es wahrscheinlich auch bleiben.
Ja, VR ist kein Teufelszeug. Das wollten wir mit dieser Folge auf gar keinen Fall vermitteln. Oder wolltet ihr das? Nee, ich glaube nicht, ne?
Nein.
Okay, ich würde sagen, wir kommen zum Ende der Folge. Ich fand's super spannend. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Und ich fand's auch super, dass wir heute tatsächlich zum ersten Mal einen Gast bei uns in der Folge hatten. Das war Premiere. Danke, Mike, dass du da warst. Und
danke für die Einladung.
Input also, gegeben hast.
Wo kann ich über solche Themen sprechen? Also ich bin, das klingt jetzt so, wenn ich das sage, ja, hier, ich mache das und das und jenes. Ich fühle mich ziemlich allein in dem Bereich. Also ich kenne keinen anderen Medienpädagogen, mit dem ich über solche Themen sprechen kann. Ich hau das natürlich überall raus, weil gerade in der Jugendhilfe ist es überall relevant. Ich kann jeden damit nerven und voll labern. Aber dass jemand einfach so mit mir auf einer Wellenlänge über das Thema spricht und dann auch in so einem nischigen Thema, das macht mir immer Spaß. Deswegen freue ich mich immer über solche Einladungen.
Cool. Sehr schön. Ja, dann, Leute, lasst euren Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und und macht das Übliche, was ihr tun möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal einfach wieder hier. Ich verabschiede mich, ich bin fertig und gebt zur Verabschiedung weiter an alle übrigen in der Runde.
Ja, dann sag ich auch tschüss. Danke, Mike, dass du mit dabei warst. Und wer deinen Kanal noch nicht kennt, Ikuma XR, der darf da gerne mal drauf gucken.
Danke. Ich wollte diese Werbung nicht machen, aber ich habe genug gesagt. Und danke für die Einladung und danke für den Shoutout. Und werde nochmal reinschauen in euren Kanal und euren Podcast. Zwischendurch gucke ich mal immer rein, je nachdem, welches Thema gerade da ist, aber ist gerade bei mir so ein bisschen rar mit dem Thema, aber ich denke jetzt, dieses Jahr wird wieder viel mehr kommen, wo ich dann auch wieder aktiver wäre, denke ich mal.
Ja, dann ja, ich auch.
Achso.
Tschüss. Nein,
gib das Wort an Hanni.
Ich hatte eben zwischendurch mal geguckt. Wir haben 2016, das ist jetzt 10 Jahre her, haben wir in der Folge 12 des Feuer-Podcasts, falls euch das interessiert, haben wir schon mal das Thema so ein bisschen angerissen. Ist vielleicht auch mal ganz spannend. Da ging es um die schlimmen Folgen von VR.
Da bin ich jetzt sehr neugierig.
Und was das auch so für die Entwicklung der Augen und so viereckige Augen und so haben wir damals behandelt. Wenn ich mich recht entsinne.
War es denn dann einigermaßen korrekt, weil ich bin ja kein Biologe. Sind die Erkenntnisse einigermaßen so wie vor 10 Jahren?
Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig daran.
Aber das wird auf jeden Fall recherchiert, diese alte Folge.
Wenn ihr die Folge hört, dann seid ein bisschen nachsichtig. Wir waren damals noch ganz am Anfang, wie gesagt, 10 Jahre her. Und die ist wahrscheinlich sehr, sehr schlimm.
Also die Folgen wurden damals etwas dramatischer noch abgeschlossen.
Aber damals noch als Pioniere unterwegs im VR-Business.
Ganz genau. Ja, dann ich bedanke mich auch, dass ihr alle da wart heute. Und tschüss. Seid lieb zu euren Kindern und interessiert euch dafür, was eure Kinder machen. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Alles klar. Ciao.